Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Oder falls das das erste Mal ist, dass du uns zuhörst, dann freuen wir uns ganz doll, wenn du in die ersten Folgen, 4 gibt's bereits, auch noch reinhörst. Mein Name ist Linda. Ich bin heute mit 4 Personen insgesamt, also noch 2 weiteren Personen und einem Hund im Studio. Hi Bettina.
Hi Linda. Danke übrigens, dass du meinen Hund als Person betitelst. Das ehrt mich sehr, dass du sie mittlerweile als Kollegin anerkennst.
Absolut. Ja, wir haben gerade draußen schon mal gequatscht und ich musste das Intro gerade auch noch mal machen, weil ich mal wieder erkältet bin. Also Real Talk hier, wir nehmen diese Folge ja nicht ganz live auf und aktuell stecken wir mitten in der Erkältungszeit in Deutschland. Und ich habe mich gerade nämlich schon gefragt, wie ist das eigentlich, wenn in so einer Wohngruppe 6 von 10 Kindern Magen-Darm haben. Stelle ich mir nicht so cool vor.
Absolut nicht. Und ich kann diese Frage nicht so ganz beantworten, weil ich ja mit Jugendlichen zusammenarbeite, die schon recht selbstständig sind. Aber ich glaube, dass unser Gast da gleich ein bisschen mehr zu sagen kann. Da trifft die Altersklasse nämlich schon eher zu.
Dann steigen wir gleich direkt mit Magen-Darm ein. Ja, super. Also wir haben heute mal wieder einen ganz tollen Gast. Wir möchten über das Mutter-Vater-Kind-Haus sprechen, über die erste Hilfe sozusagen, die wir an der Stelle leisten bei Backhaus. Hallo Lea.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Lea, du bist Hausleitung in unserem sogenannten Mutter-Vater-Kind-Haus. Klär doch unsere Hörerin einmal auf, was das ist, und das mit den Krankheiten würde mich auch interessieren, immer noch.
Ja, mein Name ist Lea Hilling. Ich bin Hausleitung im Mutter-, Vater- und Kindhaus bei der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Bin Sozialarbeiterin und seit 2019 in der Einrichtung. Als ich die Einladung zum Podcast bekommen habe, habe ich nicht vermutet, dass ich über Magen-Darm-Erkrankungen bei uns in der Wohngruppe berichten darf, kann. Ja, und tatsächlich ist es so, dass wir, wenn Krankheitsphasen sind, auch durchaus mal trubelige Zeiten bei uns im Haus erleben. Vor allem, wenn die Kinder erkrankt sind oder auch viel in Kindergarten unterwegs sind, haben wir halt ständig Kindergartenkrankheiten bei uns. Ja, die Eltern sind dann in der Verantwortung, aber auch wir aus den Kindern und Eltern in der Zeit so schön wie möglich zu machen, wenn das überhaupt geht. Da die Eltern und Kinder selber ein eigenes Zimmer haben, ist Magen-Darm, zumindest was die Badsituation angeht, kein Problem.
Ja, also in den Wohngruppen, wo jetzt nicht auch noch Eltern mitleben, bist du dann ja als pädagogische Fachkraft, stehst du dann da und musst irgendwie 3 Kindern gleichzeitig die Haare halten, oder wie stelle ich mir das vor?
Kann passieren, ja. Also man ist ja schon oft auch im Doppeldienst und nicht unbedingt allein. Ja, und dann ist es manchmal auch, glaube ich, schnick, schnack, schnuck im Büro. Wer hat jetzt die A-Karte gezogen wortwörtlich und darf sich halt dann um die kranken Kinder kümmern, weil man versucht dann schon, das so zu trennen, ne? Nicht, dass alle irgendwie damit infiziert sind, mit reingezogen werden und womöglich danach alle selbst flach liegen. Aber ja, wenn du dann da im Dienst bist gerade und die Suppe fliegt dir um die Ohren, dann musst du dich kümmern in dem Moment. Kannst du leider nicht sagen, sorry, möchte ich nicht.
Ist nochmal Level für Fortgeschrittene dann, ne?
Ja, auch nicht alltäglich. Wir möchten nicht abschrecken.
Absolut. Genau, aber zurück zur Frage. Was ist denn das Mutter-Vater-Kind-Haus, Lea?
Das Mutter-Vater- und Kind-Haus, bei uns auch genannt MUFAKI, ist eine gemeinsame Wohnform für Eltern, Mütter oder Väter mit ihren Kindern. Dabei ist es so, dass teilweise Mütter einziehen mit einem Kind. Es ist aber auch möglich, dass Eltern oder Mütter, Väter einziehen mit mehreren Kindern. Das Alter der Kinder spielt dabei eine Rolle. Und zwar ist es im Gesetz so vorgeschrieben, genau gesagt im § 19 SGB 8, dass die Kinder unter 6 sein müssen. Bei den Eltern spielt das Alter tatsächlich keine Rolle. Die jüngste Mutter, die ich bei uns im Haus betreut habe, war, glaube ich, 15, der älteste Vater 41. Das ist schon eine ganz große Altersspanne und tatsächlich auch dann ein sehr spannendes Arbeitsfeld. Ich glaube, die Wohngruppe ist bei Backhaus eine besondere Wohnform, weil wir eben die einzige Wohngruppe sind, wo die Eltern mit im Haus leben. Also wir haben die Elternarbeit, die anderen Wohngruppen eher nebenbei erledigen, halt bei uns direkt mit im Haus. Ja.
Wir haben die Folge ja schon im Vorfeld auch Erste Hilfe, das Mutter-Vater-Kind-Haus genannt. Warum Erste Hilfe? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen.
Erste Hilfe in dem Sinne, dass wir bei Backhaus in Mutter-Vater-Kind-Haus eben da sind, um Kindeswohlgefährdung ja abzuwenden und aber auch um dafür zu sorgen, dass die Eltern befähigt werden, mit den Kindern in eine eigene Wohnung zu verziehen. Wir sind also sozusagen das Hilfenetzwerk, bevor Kinder in Obhut genommen werden oder in einer Wohngruppe leben. Unser Ziel ist es, dass wir versuchen, die Eltern zu befähigen, in einer eigenen Wohnung mit Kind zu leben. Das bedeutet, dass wir unterstützend da sind, um die Eltern eben zu befähigen.
Ich weiß, man kann das immer nicht so gut runterbrechen, aber was sind so die Geschichten der Eltern, die zu euch kommen oder wie entsteht dann der Kontakt? Also wahrscheinlich eint die meisten irgendwie so eine gewisse Hintergrundgeschichte. Vielleicht kannst du das mal so grob umreißen.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil die Geschichten oder die Herkunftssysteme der Familien eigentlich immer total komplex sind. Es ist so, dass in der Regel die Jugendämter auf die Familien in irgendeiner Art und Weise aufmerksam werden. Teilweise ist es so, dass Mütter zum Beispiel im Krankenhaus entbinden. Da gibt es dann einen kleinen Säugling, der ganz viele Bedürfnisse hat. Und die Eltern stehen vor große Herausforderungen, die Bedürfnisse zu befriedigen. Und da ist es so, dass die Krankenhäuser, das Pflegepersonal vielleicht auf Familien aufmerksam wird und merkt, in der Versorgung braucht die Mutter oder der Vater vielleicht noch Unterstützung. Da sehen wir einen großen Bedarf. Und die sich dann beim Jugendamt melden. Das Jugendamt ist dann in der Bredouille, die Bedarfe zu klären. Nachdem eine Bedarfsklärung erfolgt ist, kommen die Jugendämter mit einer Anfrage auf uns zu. Da ist es so, dass die sich melden das ist zum Beispiel ein Weg, wie Eltern zu uns gelangen. Ein anderer Weg ist, und das passiert aber tatsächlich eher selten, dass die Eltern sich selber bei uns melden. Das finde ich tatsächlich immer sehr cool, weil wir dann direkt ins Gespräch kommen, ich die Eltern schon mal kennenlerne und wir ja einfach darüber sprechen können, warum die Eltern bei uns einziehen wollen. Das ist tatsächlich aber eher die Seltenheit. In der Regel ist es so, dass die Jugendämter sich bei uns melden und in irgendeiner Art und Weise auf die Eltern aufmerksam werden. Manchmal auch, weil die Familien schon jahrelang Jugendhilfeerfahrung haben, so zum Beispiel, dass dann eine Familienhilfe installiert ist oder ähnliches.
Wie viele Eltern und Kinder können im Mufaki leben?
Wir haben Platz für 6 Familien. Die Anzahl ist dabei eigentlich eher nicht so relevant. Überwiegend ist es so, dass ein Elternteil bei uns einzieht mit einem Kind. Wir haben jetzt aber auch gerade eine Mutter bei uns leben mit 2 Kindern bei uns im Haus. Das ist immer unterschiedlich.
Die haben dann einen Bereich für sich sozusagen? Also
ja. In Aufnahmegesprächen oder wenn ich das Haus zeige, erkläre ich den Eltern das oft so, dass sich das anfühlt wie eine kleine Einliegerwohnung bei uns im Haus. Das ist ein riesengroßes Haus, was wir zur Verfügung stehen haben, mit eigenen Privaträumlichkeiten für die Eltern, für das Kind und ein eigenes Badezimmer in der Regel.
Ist es denn so, dass bei euch immer schon die Eltern mit Kind einziehen oder ziehen bei euch auch junge Frauen ein, die noch schwanger sind?
Das ist auch möglich. Das haben wir in der Regel auch des Öfteren. Das ist auch immer ganz schön, wenn die Frauen, die noch schwanger sind, bei uns einziehen, da wir dann schon mal mit denen in die Arbeit starten können, die Eltern oder die Frauen Nestbau betreiben können in der Schwangerschaft, die Kliniktasche mit uns gemeinsam packen können und wir die einfach in der Geburtsvorbereitung unterstützen können. Das ist immer ganz schön. Ich empfehle das auch den Jugendämtern, wenn eine Anfrage kommt für eine schwangere Frau, dass wir das so handhaben, weil ich mir das als sehr überfordernd vorstelle, frisch Mama zu sein, vielleicht auch das erste Mal Mama zu werden und dann auch noch in ein Mutter, Vater und Kindhaus zu verziehen. Das stelle ich mir stressig vor. Deswegen ist meine Idee dann auch immer, dass die Mütter oder die werdenden Mütter schwanger bei uns einziehen. Das ist immer entspannter für alle Parteien.
Und ich glaube auch, es gibt nochmal Sicherheit. Wenn eine junge Frau weiß, okay, ich bin schwanger, der Tag der Geburt steht bevor, aber da ist auch so ein Netzwerk um mich herum, die da sind, die unterstützen. Und ich stelle mir das dann nochmal spannend vor, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu wissen, das kann jeden Moment losgehen. Wir haben die Kliniktasche gepackt. Also das würde mich jetzt brennend interessieren. Was ist, wenn nachts um 3 die Fruchtblase platzt?
Sehr spannend. Dann ist bei uns Trubel im Haus, weil auch die anderen Familien dann Feuer und Flamme sind. Wir hatten mal eine Mama bei uns im Haus wohnen, die an ihrem 18. Geburtstag den wollten wir gerade feiern mit Kaffee und Kuchen, vor dem Esstisch stand und gesagt hat, oh Gott, ich glaube, es geht los, und ihre Fruchtblase ist in dem Moment geplatzt. Okay. Dann war großes Trubel bei uns im Haus, und das war total die spannende Situation für alle Beteiligten. Und es kann bei uns im Haus auch mal vorkommen, je nachdem, ob man sich das vorstellen kann, auch als Mitarbeitende, dass man eine Geburt begleitet. Ich war auch schon mehrfach mit im Kreissaal dabei.
Ach krass.
Nicht bis zum Ende, dann hat irgendwann der oder die Partnerin übernommen. Aber es ist so, dass auch das, wenn man Interesse hat, vorkommen kann. Ja.
Das klingt wirklich echt spannend. Wie ist es denn für Mitarbeitende, die sich für diesen Bereich interessieren, fürs Mutter-Vater-Kind-Haus? Müssen die gewisse Qualifikationen mitbringen?
Hebammenausbildung zum Beispiel.
Wenn Hebammen Interesse haben, bei uns zu arbeiten, sind wir sehr, sehr interessiert tatsächlich. Für mich ist wichtig, oder für uns ist wichtig, dass wir multiprofessionell aufgestellt sind. Es sind aber an sich per se keine besonderen Qualifikationen erstmal notwendig, außer, das wäre wünschenswert, dass man Fachkraft ist, also ErzieherIn, HeilerziehungspflegerIn, SozialarbeiterIn oder ähnliches, also einen sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen Background wäre sinnvoll. Auch das ist kein Muss mehr momentan. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade eine Nichtfachkraft bei uns arbeiten, die eigentlich aus der Krankenpflege kommt. Also auch das passt bei uns gut in den Bereich, die auch eine Fachkraftanerkennung vom Landesjugendamt erhalten hat, also bei uns auch normal regulär im Schichtdienst mitarbeiten kann. Und da erlebe ich Backhaus auch als sehr kreativ tatsächlich. Besondere Qualifikationen, ich glaube, die erhält man mit der Zeit automatisch. Als ich im Mutter, Vater und Kindhaus angefangen habe, hatte ich wenig Qualifikationen auch in Bezug auf Babys, und die bekommt man mit der Zeit. Da sind wir sehr gewillt, die Personen gut einzuarbeiten, die fit zu machen in allen Bereichen, sodass sich jede Person bei uns sicher fühlt.
Ist eine Voraussetzung, selbst Eltern zu sein? Also ich stelle mir das gerade vor, wenn man selbst kein kleines Baby hat so zu Hause und vielleicht völlig überfordert ist, was ist, wenn es schreit, wenn es was braucht. Ist das eine Voraussetzung, um bei euch zu arbeiten?
Tatsächlich nicht. Ich bin selber auch keine Mutter und ich arbeite trotzdem seit 4 Jahren im Mufaki und es klappt gut, würde ich sagen. Hin und wieder ist das Thema bei den Eltern, aber es ist nicht so, dass das eine Voraussetzung ist. Wir haben alle einen sozialarbeiterischen Background oder Fortbildung besucht, Berufserfahrung, Lebenserfahrung, sodass das was ist, was nicht unbedingt nötig ist. Und auch in meinem Studium war Kindererziehung großes Thema. Ich weiß, das ist in jeder Ausbildung zur Erzieherin großes Thema und das ist was erstmal da noch ausreicht. Und auch da lassen wir die neuen Mitarbeitenden nicht im Stich. Es ist so, dass wir einarbeiten. Ich hatte am Anfang auch wenig Ideen dazu, wie man die Windel wechselt. Ich habe vorher meinen Babysitterjob gemacht, aber so große Qualifikationen im Elterndasein hatte ich tatsächlich auch nicht. Das habe ich mir in der Zeit im Mutter-Vater-Kindhaus angeeignet.
Und wenn du so nach eurem Alter, also euren Alltag nochmal betrachtest, gibt es da irgendwelche besonderen Herausforderungen, die ihr euch stellen müsst?
Wenn Eltern bei uns im Mufaki neu einziehen, erkläre ich denen das oft so, dass wir ein Doppelmandat haben. Einerseits sind wir da, um die Eltern zu unterstützen und zu befähigen, ein eigenständiges Leben mit den Kindern zu bewerkstelligen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch den Hut aufhaben vom Jugendamt, dass wir Kontrolle ausüben müssen. Einfach weil die Eltern, die bei uns leben, vielleicht auch kindeswohlgefährdende Aspekte an den Tag legen. Und da ist es so, dass wir auch kontrollieren müssen, dass das nicht der Fall ist oder dass wir das Kindeswohl einfach sicherstellen müssen. Da ist es dann so, dass das eine große Herausforderung ist im Zusammenspiel, weil die Eltern, die bei uns leben, und das ist so der nächste Punkt, oft im, ich nenne das oft halben Zwangskontext bei uns leben. Wenn die Jugendämter auf die Eltern aufmerksam werden, ist es oft die letzte Option der Eltern, bei uns im Mufaki einzuziehen, bevor Kinder in Obhut genommen werden oder in einer Bereitschaftspflegefamilie zum Beispiel untergebracht werden. Und da ist es so, dass die Eltern sich dann aktiv dafür entscheiden, bei uns einzuziehen. Es aber eher wie ein halber Zwangskontext ist und es keine freiwillige Entscheidung ist, dass die sich beim Jugendamt melden und benennen, wir möchten gerne im Mutter-, Vater- und Kindhaus wohnen. Und dann ist es für uns eine große Herausforderung, die Widerstände der Eltern zu lösen. Wir sind eben ein Haus mit vielen Regeln und Strukturen. das sind oft erwachsene Eltern, die sich dann nochmal bereit erklären, bei uns einzuziehen. Das stelle ich mir schon auch für die Eltern eine große Herausforderung vor. Und das ist auch eine Entscheidung, die ich oft bewundere. Es ist irgendwie schon eine Zwecksgemeinschaft. Man wird mit 6 oder mit 5 weiteren Familien dann in ein Haus
gesteckt.
Gesteckt, genau, danke. das stelle ich mir als eine große Herausforderung vor, als erwachsene Person, was uns im Alltag so begegnet.
Und glaubst du, durch diesen Zwangskontext, den du gerade nochmal benannt hast, in den die Eltern stecken, dass da auch so ein gewisser, ich nenne es mal Performance-Druck entsteht? So, wir müssen hier abliefern, weil andere Menschen entscheiden über unsere Zukunft?
Das erleben wir schon. Und es ist auch einfach so, dass die Eltern unter großer Beobachtung stehen. Wir schreiben Tagesdokumentationen, Berichte ans Jugendamt. Teilweise stecken auch Gerichtsverfahren nochmal im Hintergrund dahinter. Und es ist schon so, dass die Eltern natürlich das Gefühl haben, ich möchte schnell wieder nach Hause, ich muss abliefern. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was mitschwingt. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass wir das relativ schnell bemerken, wenn die Eltern sich vor den Kindern, wenn wir dabei sind, anders verhalten, als die es vielleicht tun, wenn wir nicht dabei sind. Teilweise ist es so, dass sich externe Personen manchmal auch beschweren oder nochmal eine Meldung machen und da auch einfach viel Fokus ist, wie gehen die Eltern mit den Kindern um, und manchmal merkt man es dann auch am Verhalten der Kinder, wenn da Unterschiedlichkeiten sind.
Ich stelle mir das auch so vor, dass es eine Woche oder zwei dauert und dass dann erst so richtig das möglich ist, miteinander zu arbeiten, ne? Wenn man da so ein bisschen angekommen ist, die Maske vielleicht auch ablegt und so ins authentische Handeln auch kommt und man sich kennengelernt hat, also von jetzt auf gleich, man muss sich ja erstmal an diese WG-Situation gewöhnen, an die anderen Kinder, die da sind, die schreien und den Trubel. Dann diese Idee, ich muss jetzt hier abliefern. Also ich bräuchte da, glaube ich, erstmal ein paar Wochen, um anzukommen, und könnte dann wahrscheinlich auch wirklich erst authentisch als Mutter oder Vater handeln. Also ja.
Ja, so geht es anderen jungen Menschen ja in den anderen Wohngruppen auch. Wir nennen das oft Anpassungszeit, wo man weiß, okay, junge Menschen sind jetzt hier, strengen sich extrem an, weil sie ein gewisses Ziel vor Augen haben, und irgendwann merkt man, okay, jetzt ist eine gewisse Sicherheit da, sie können sich, ich sag's mal, fallen lassen. Und können auch so ein bisschen sie selbst sein und sich authentisch zeigen.
Teilweise ist es bei uns da so, dass es nicht allen Eltern gelingt, sich fallen zu lassen, weil es eben ja auch ein großer Fokus auf kindeswohlgefährdende Aspekte gibt. Und da ist es so, dass nicht alle Eltern das schaffen. Und unser großes Ziel ist immer, die Widerstände der Eltern zu lösen. Das ist aber nicht immer möglich, tatsächlich.
Ich war ja Anfang des Jahres auch schon mal bei dir und habe mir das Mufaki angeguckt und war schon echt super gebannt irgendwie von deinen Berichterstattungen da vor Ort. Und da habe ich auch schon gesagt, du musst dann nachher in den Podcast kommen. Und da hast du mir auch schon mal erzählt, dass manche Eltern die Bedürfnisse der Kinder eben auch nicht erkennen können, teilweise sogar nachts auch nicht hören, wenn das Baby weint. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber ich habe natürlich eine Idee, woran das liegt. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen, warum ist das so und was haben wir dann auch für Möglichkeiten, in solchen extremen Fällen das Ruder vielleicht sogar noch rumzureißen?
Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Teilweise ist das Medikamenteneinnahmen, wenn psychische Erkrankungen vorliegen, dass die Eltern Psychopharmaka einnehmen müssen und dann die Kinder nachts vielleicht nicht hören, weil ja die Medikation zur Nacht bekommen haben und das eben dafür sorgt, dass die Kinder nicht hören. Tatsächlich erleben wir das relativ häufig im Haus. Deswegen haben wir auch Babyfone in den Zimmern, wo die Kinder schlafen. Zumindest in der Anfangszeit, wenn wir bemerken, die Eltern sind da relativ zuverlässig, hören die Kinder nachts, dann stöpseln wir die Babyfone irgendwann aus oder geben die alleine den Familien mit, dass die nutzen können. Es ist aber schon so, dass einige Eltern ja die Kinder nicht hören, die Bedürfnisse nicht erkennen. Und aus meiner Berufserfahrung heraus habe ich bemerkt, dass das oft dann der Fall ist, wenn Eltern selber vielleicht schwierige Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, vielleicht selber schwierige Bindungserfahrungen gemacht haben und einfach ja es nicht besser wissen. Mein Team oder auch ich vertreten die Haltung, dass jedes Elternteil erstmal das Beste für sein Kind möchte und kein Elternteil Bedürfnisse ignoriert oder entgegengesetzt handelt. Oft ist es einfach so, dass die Eltern Schwierigkeiten haben, auf die Bedürfnisse der Kinder Acht zu geben, weil die es selber in ihrer Kindheit nicht gelernt haben. Und das ist tatsächlich dann unsere Aufgabe, denen das zu spiegeln. Wir arbeiten ganz viel mit Rückmeldungen in den Situationen, in denen uns was auffällt. Wir haben wöchentliche Teamsitzungen, wo die Eltern danach eine Rückmeldung der Woche bekommen, Wochenziele. Und das sind dann oft ganz kleinschrittige Wochenziele. Zum Beispiel, ich arbeite mit meiner Bezugsbetreuerin an der Grenzsetzung für meinen Sohn. Das wäre so ein klassisches Wochenziel, was in der letzten Zeit irgendwie häufig bei uns Thema war. Und wir versuchen den Eltern anhand von Methoden, die wir nutzen, immer wieder ja zu spiegeln, was vielleicht auch die Bedürfnisse der Kinder sind, welche Entwicklungsschritte Kinder durchmachen. Also dass wir ganz viel mit Know-how und Wissenszuwachs arbeiten und aber auch durch Stabilisierung, vielleicht durch den psychologischen Dienst vom Backhaus, wo unsere Eltern auch angegliedert sind und Gesprächstermine wahrnehmen können.
Wie schaffst du das selber, da so den emotionalen Abstand zu halten? Also gerade wenn beispielsweise eine Mama mit einem Kind schon super lange bei euch ist, man tauscht sich ja auch aus, man geht dann vielleicht auch mal in die Tiefe und vielleicht fühlt es sich auch manchmal so an, dass man sich anfreundet. Ich glaube, ich hätte da echt Probleme, objektiv zu bleiben. Man möchte ja auch dann dieser Mama in dem Fall nicht wehtun und den Abstand zu halten, stelle ich mir echt herausfordernd vor.
In den Teamsitzungen ist tatsächlich das Leitbild vom Backhaus da sehr hilfreich, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Kim, Kind im Mittelpunkt. Das ist tatsächlich ein großes Thema bei uns, dass wir natürlich vermehrt in Beziehungsarbeit mit den Eltern gehen und mit den Eltern die meisten Methoden erarbeiten und sich das auf das Erziehungsverhalten der Kinder auswirkt. Da ist es aber oftmals so, dass wir durch Methoden oder Einschätzungsbögen, zum Beispiel auch Einschätzungsbögen für Kindeswohlgefährdung, uns das immer wieder bewusst machen. Und da ist es so, dass man oft einen Haken setzt, liegt eine Gefährdung vor, eine Gefährdung, die man abwenden kann, keine Gefährdung. Und das nutzen wir viel, um eben objektiv bleiben zu können. Ich persönlich bin kein Mensch, der Arbeit mit nach Hause nimmt. Ich habe eine etwas längere Autofahrt von circa einer halben Stunde nach Hause. Das nutze ich oft, um dann abzuschalten, nochmal kurz über die Arbeit nachzudenken. Und dann bin ich zu Hause und habe dann auch Feierabend. Ansonsten, wenn es Themen gibt, und die gibt es immer mal bei uns im Haus, wo man denkt, ach, das beschäftigt mich jetzt, dann nutze ich tatsächlich überwiegend den Austausch mit meinen Kolleginnen im Team. Für Teamsitzungen haben wir da immer Zeit für in Übergaben oder auch in Supervisionen, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade zu nah dran und hat die Nähe und Distanz nicht mehr im Blick.
Und ich glaube, ich hänge immer noch an dem Satz fest, eure Haltung im Team, dass ihr wirklich sagt, wir unterstellen jedem Elternteil erstmal nicht, dass die die Bedürfnisse ignorieren, sondern dass es einen guten Grund dahinter gibt. Da hänge ich immer noch, weil ich glaube, das ist auch nochmal wirklich wichtig und macht auch ganz viel mit der Arbeit, wie man auch gewisse Situationen aushält, wenn man sich bewusst ist, keiner, der hier ist, macht das extra, sondern jeder hat einen guten Grund, wieso man in diesen Situationen handelt. Das ist etwas, was ich bei mir in der Arbeit beobachte, dass mir das immer ganz viel Sicherheit auch in dem Moment gibt und es mir erleichtert, in gewissen Situationen Haltung zu zeigen und auch gewisse Situationen anders nachher nochmal danach darüber nachzudenken.
Ich bin auch überzeugt davon, dass die Eltern das merken, dass das einfach eine wertschätzende Atmosphäre ist und dass die Eltern nicht verurteilt werden. Es ist ja natürlich so, dass unser Auftrag auch ist, dass wir den Eltern Rückmeldung geben zu Erziehungsverhalten und die Eltern damit konfrontieren in irgendeiner Art und Weise. Und gerade bei Erwachsenen ist es schon so, dass wir uns als Fachkräfte das vielleicht auch erstmal verdienen müssen, Rückmeldung zu geben. Und da hattest du, Linda, gerade gesagt, dass es gerade am Anfang erstmal eine Anpassungszeit gibt und dass wir uns aneinander gewöhnen müssen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist bei den Eltern auch so. Und da erleben wir, je besser die Arbeitsatmosphäre oder die Arbeitsbeziehung zu den BewohnerInnen ist, desto besser klappt es auch, dass wir den Rückmeldung geben und dass die unsere Tipps und Tricks auch annehmen. Ja.
Ich glaube, viele Fachkräfte haben jetzt den Satz in den Ohren, den man immer wieder in der Ausbildung hört, Beziehung vor Erziehung oder Erziehung kann erst stattfinden, wenn eine Beziehung da ist, und das spiegelt sich bei euch ja nochmal enorm wieder dann.
Und das ist auch nochmal eine große Besonderheit, weil wir eben nicht mit Kindern zusammenarbeiten, die man noch groß erzieht. Also wir arbeiten auch mit Kindern zusammen natürlich, aber in erster Linie versuchen wir, die Eltern zu schulen. Und die Eltern sind oftmals erwachsen, außer wir haben jetzt Teenie-Mütter bei uns im Haus oder Teenie-Eltern. Allerdings ist es so, dass wir nicht mehr den Anspruch haben, die Eltern zu erziehen. Wir können den Tipps und Anregungen mitgeben. Was sie damit machen, ist aber deren Sache.
Was treibt denn dich und deine Kollegin an, diesen Job zu machen? Du könntest ja jetzt auch in jede andere Wohngruppe gehen. Aber ich glaube, ihr habt eine vielleicht auch noch mehr oder schnellere Erfolge, wenn man das so bezeichnen möchte. Also die Zeit bei euch ist ja begrenzt. Ich glaube, da haben wir gerade noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, sodass man auch mit diesen klaren Zielen und vielleicht auch der Entwicklung, die dann die Familie, Mutter, Vater, was auch immer macht, auch wirklich sehen kann, ob die Arbeit Früchte trägt. Also ist das was, was euch antreibt?
Auf jeden Fall. Die Eltern, die bei uns wohnen, wohnen ungefähr vielleicht 3 Monate bis zu 2 Jahren bei uns. Manchmal starten wir mit einer Clearing-Phase von 3 Monaten. Da kommen Jugendämter dann auf uns zu und stellen sich die Frage, sind die Eltern erziehungsfähig in eigener Wohnung? Was brauchen die vielleicht an Unterstützungsbedarfe? Es kann auch sein, dass eine Familienhilfe, eine sozialpädagogische Familienhilfe vor Ort ist und es ausreicht, dass die mehrfach in der Woche vor Ort ist und unterstützt. Manchmal reicht das nicht aus. Das ist dann so die sogenannte Clearing-Phase bei uns im Haus, dass wir eben den Bedarf der Eltern überprüfen und schauen, was brauchen die Eltern. Es gibt aber auch Eltern, die sind 2 Jahre bei uns im Haus. Theoretisch können die Eltern so lange bleiben, bis das Kind das 6. Lebensjahr vollendet hat. Allerdings ist das die Seltenheit. Die längste Familie bei uns im Haus hat 2 Jahre bei uns gewohnt. Und was uns, glaube ich, antreibt, ist, dass es so abwechslungsreich ist. Wie ich anfangs schon gesagt habe, manchmal haben wir eine Teenie-Mutter bei uns wohnen, die vielleicht selber keine Herkunftsfamilie hat oder keine Unterstützung der Herkunftsfamilie hat. Dann haben wir einen Vater mit psychischer Erkrankung, der schon etwas älter ist. Da sind dann auch einfach andere Themen präsent als bei der 16-jährigen, 15-jährigen Mama. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Arbeitsfeld und das ist das, was uns oder mir auch am meisten Spaß macht. Ich weiß zum Beispiel ganz viel zum Thema Schwangerschaft, zum Thema Baby. Ich weiß, dass man schwarzen Tee nicht nur zum Trinken nutzt, sondern auch gegen wunden Hintern von Babys. Und da ist es so, dass die Themengebiete ganz, ganz breit gefächert sind. Was mir auch gut gefällt, ist, dass wir einerseits die Kinder im Haus haben, was dafür sorgt, dass immer was los ist, ist immer trubelig. Dann klopft mein kleines Kind an die Tür oder kommt rein und möchte spielen. Und in der anderen Sekunde hat eine Mutter ein großes Anliegen, weil sie vielleicht Konflikte mit ihrem Partner hat und da Gesprächsbedarf hat. Ich kann mich nie darauf einstellen, was heute am Tag passiert. Und ich glaube, das brauche ich auch ein bisschen, so diesen Nervenkitzel. Was passiert heute? Und das ist sehr schnelllebig bei uns im Haus.
Mhm. Schätze ich das falsch ein, so mit diesen Erfolgen der Arbeit? Wie ist das bei euch in der Wohngruppe? So im Vergleich?
Langfristiger. Also ja. Wir haben auch wöchentliche Teamsitzungen, auch immer mit diesen kleinschrittigen Zielen. Ja, das sind Erfolge, aber ich würde diese Erfolge anders verbuchen und zwar gucken, wie entwickelt sich der junge Mensch im Laufe von mehreren Jahren. Also eine Jugendwohngruppe Mindestalter 12 bei uns. Viele begleiten wir bis zur Volljährigkeit oder weiter und ich für mich persönlich stelle fest, ich sehe immer Erfolgserlebnisse, wenn der junge Mensch soweit ist, eigenständig wirklich auf eigenen Beinen zu stehen, das Leben möglichst eigenständig zu meistern und schon vielleicht auch mit ambulanter Unterstützung noch Unterstützung bekommt, aber
ja, was ist Erfolg, ne?
Genau, ja. Also ich verbuche Erfolg, wenn ich sehe, dass ein junger Mensch es schafft, sein Leben selbstständig zu meistern. Und zusätzlich würde ich es auch als Erfolg verbuchen, wenn der junge Mensch weiß, wo kann ich mir Hilfe holen, wenn ich Bedarf habe. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil ja nicht jeder Mensch in der Lage ist, sich Hilfe zu holen und auch Hemmungen hat. Und wenn diese jungen Menschen wissen oder sich dessen bewusst sind, das verbuche ich persönlich aus meiner Perspektive als Erfolg. Aber ja, du merkst, du musst eigentlich mit Jahren arbeiten und nicht mit kurzen Sequenzen, sondern
ja, und ihr habt so ein klares Ziel im Mufaki, ne? Dass die Familie, Mutter, Vater mit dem Kind halt da rausgeht und das heißt, ihr könnt zu Hause irgendwie weitermachen und wir haben euch befähigt, irgendwie selbstständig das Kind weiter zu erziehen. Also das so als Unterschied vielleicht auch zu den individuellen Geschichten der jungen Menschen in den Wohngruppen. Ne?
Und der allergrößte Erfolg, finde ich immer, ist, wenn du nach ein paar Jahren einen Anruf bekommst oder eine Nachricht, eine E-Mail von ehemaligen BewohnerInnen, die schreiben, hey, mir geht's gut, das und das ist gerade Stand in meinem Leben, ich wollte mich einfach mal melden, da schlägt das Herz immer ein bisschen höher.
Ja, da habt ihr doch bestimmt auch schöne Geschichten, oder?
Auf jeden Fall. Mich freut es auch immer sehr, wenn sich ehemalige BewohnerInnen melden und nochmal so uns auf den neuesten Stand bringen, was gerade in deren Leben so passiert. Das machen tatsächlich auch viele BewohnerInnen, die bei uns ausziehen, sich nochmal melden und vielleicht auch nach einer Zeit und sagen, hey, bei mir läuft's gerade gar nicht gut. Das finde ich auch noch, immer noch mal einen großen Vertrauensbeweis, wenn sich vielleicht auch die jungen Menschen oder die Eltern melden und sagen, boah, ich habe mich gerade von meinem Partner getrennt, mir geht's nicht gut. Und auch dann uns nochmal im Kopf haben und sich dann eben melden. Ich muss aber auch dazu sagen, und das gehört auch mit zu der Realität und vielleicht auch noch einen großen Teil zur Herausforderung bei uns im Mufaki, dass wir manchmal auch entscheiden, und das kommt nicht selten vor, dass Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht im Blick behalten und die Bedürfnisse nicht ausreichend decken können, sodass wir dann auch dem Jugendamt empfehlen, dass eine Fremdunterbringung der Kinder angedacht ist. Das ist immer der Teil der Arbeit, der mir keine Freude bereitet, der uns allen schwerfällt. Und auch da haben wir dann unser Leitbildkind im Mittelpunkt im Blick, sodass wir dann ja uns eben aussprechen, dass die Kinder besser versorgt sind, wenn sie fremd untergebracht sind.
Gibt es denn da noch eine dritte Möglichkeit? Habt ihr auch manchmal Eltern, die entscheiden, ich merke gerade selbst, ich komme an meine Grenzen und ich überlasse euch das komplette Feld?
Das auch. Das ist auch immer der zum Arbeiten schönere Part in dem Sinne, weil wir mit den Eltern dann das gut vorbereiten können. Oder das ist sowieso immer unser Ziel, dass wir, wenn wir die Empfehlung aussprechen, dass Kinder nicht bei den Herkunftseltern bleiben können, dass wir das gut mit denen vorbereiten, dass wir methodisch daran arbeiten, wie stellen die sich Besuchskontakte vor, dass die trotzdem gute Eltern sind, sind bei uns viele Gespräche, da sind oft ja so ein Gefühl von Scham, was erzähle ich meiner Familie, Freunden, meinem Arbeitgeber und, so dass wir dann mit den Eltern daran arbeiten. Das ist immer leichter, wenn sich die Eltern selber dafür entscheiden und merken, mein Kind braucht mehr, als ich vielleicht bieten kann. Ich möchte mich erst noch auf den Weg machen, vielleicht eine Therapie zu machen, nochmal an mir zu arbeiten, dass es mir psychisch gut geht. Das sind viele Themen, die da mit reinspielen, wo wir dann auch dran arbeiten oder versuchen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.
Mhm. Ihr hört, glaube ich, gerade nebenbei meinen Hund.
Die kratzt hier ein bisschen übers Parkett.
Die ist wach geworden und muss sich einmal umlegen.
Ja, alles gut. Lea, du bist ja selber auch noch relativ jung, hast keine Kinder, hatten wir ja gerade schon mal erwähnt. Können die Eltern, die bei euch sind, die Hilfestellung gut annehmen von dir? Oder heißt es dann, was weißt du denn schon, du hast ja selber keine Kinder, bist auch noch so jung und komm erstmal in mein Alter so ungefähr. Gibt's das?
Als ich bei Backhaus gestartet bin, lebte der 41-jährige Vater mit im Haus und ich bin ehrlich, ich habe mir schon manchmal die Frage gestellt, ob der mich ernst nimmt oder ob der mich ernst nehmen wird. Das war kurz Thema bei mir im Kopf und ich habe dann aber für mich festgestellt, ja, der nimmt mich ernst, weil ich eben auch ein Standing habe. Ich habe studiert, ich bin Sozialarbeiterin, ich habe die Expertise und ich glaube, das ist die Hauptsache, dass man einfach das Standing hat. Okay, ich bin dazu in der Lage, die Eltern zu befähigen oder die zu unterstützen. Ich habe ein offenes Ohr. Ich bin da für die Eltern und ich glaube, dass die das merken und dass dann auch so ein Punkt ist von, okay, da ist ein Vertrauen oder wir schenken der kinderlosen jungen Lea das Vertrauen. Ich glaube schon, dass das gerade für Berufsanfängerinnen immer so ein Thema ist und die Frage bekomme ich tatsächlich häufig gestellt und auch bevor ich mit Backhaus gestartet bin, habe ich mir die Frage gestellt, bin ich schon bereit dazu? Aber ich habe mich so ein bisschen auf den Weg gemacht, habe Fachliteratur gelesen, studiert, Berufserfahrung gesammelt und ich glaube, mit einem gewissen Standing und einer Haltung dahinter ist das kein Problem.
Also würdest du schon sagen, der Job ist auch was für junge pädagogische Fachkräfte und nicht nur für diejenigen, die schon mitten im Leben stehen. Aber da haben wir ja auch bei den Qualifikationen gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen.
Ja, ich glaube schon. Wichtig ist da das Standing. Ich glaube schon, dass man gerade bei unseren erwachsenen Eltern ein Standing sich erarbeiten muss oder das haben sollte, dass die eben auch oft gute Argumente liefern. Und das sind oft Gespräche auf Augenhöhe. Das muss man sich trauen. Da kommt man aber auch rein. Also wir geben den Mitarbeitenden, die neu sind, auch eine ja gute Einarbeitung. Wir besprechen viel auch innerhalb des Teams. Und auch ich habe jetzt noch Situationen, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich mir nochmal Fachberatungen zu Rat hole und einfach mit den Kolleginnen nochmal in den Austausch gehe, Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass man da gut im Austausch bleibt und nicht alleine gelassen wird. Und das erlebe ich vor allem bei unseren Mitarbeitenden auch nicht so. Ich habe jetzt gerade eine Berufsanfängerin, die im Sommer frisch mit der Ausbildung fertig geworden ist im Team. Und das klappt tatsächlich gut. Die hat noch viele Fragen, die wir gerne beantworten. Nichtsdestotrotz erlebe ich das aber auch als große Bereicherung, eine Kollegin da zu haben, die gerade frisch aus der Theorie kommt, mit neuen theoretischen Methoden um die Ecke kommt und das ist dann so ein Geben und so ein Nehmen.
Und vor allem, glaube ich, dem Ganzen Zeit lassen, nicht die höchsten Ansprüche haben, weil egal mit welcher Altersgruppe man zusammenarbeitet, der Mensch gegenüber ist kein Roboter. Wir können nicht sagen, okay, das ist jetzt 2 Wochen, nehmen wir dafür Zeit, 3 Wochen dafür und dann müssen wir einen Plan abarbeiten, sondern jeder Mensch braucht dann nochmal anders Zeit.
Genau, ja, und da haben die Kolleginnen auch Zeit für. Und da ergänzen wir uns auch im Team sehr, sehr gut. Das gefällt mir total gut und wir haben da ganz viele unterschiedliche Charaktere, die zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sodass man sich da auch einfach gut ergänzt und gut zusammenarbeiten kann. Das ist auf jeden Fall was mich total freut.
Mhm. Ist das eigentlich jetzt vielleicht nochmal abschließend gefragt ein besonderes, einzigartiges Angebot? Also wir bieten das ja von Backhaus jetzt im Emsland an. Das Mufaki ist ja hier im Emsland, in Meppen. Ist das etwas, was andere Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen auch haben? Wisst ihr das?
Es gibt im Emsland auch einige TrägerInnen, die auch Mutter-Vater-Kindhäuser anbieten. Es gibt in Deutschland, glaube ich, gesehen eher Mutter-Kindhäuser. Wir haben noch die Besonderheit, dass Väter bei uns mitwohnen können. Das ist nicht unbedingt immer gang und gäbe. Ich glaube, das wird aber auch immer mehr, weil die Geschlechterklischees ja auch immer mehr aufbrechen. Es ist schon so, dass wir teilweise mit längeren Wartezeiten arbeiten, weil es diese Häuser nicht wie Sand am Meer gibt. Das ist schon so. Aber einige gibt es im Emsland. Wir sind auch vernetzt und da finden auch regelmäßige Austausche statt.
Was man wohl sagen kann, als das Mutter-Vater-Kindhaus damals eröffnet worden ist, war ich schon bei Backhaus. Und ich kann mich schon daran erinnern, dass wir so ein bisschen kritisch beäugt worden sind, weil wir die Väter mit reingepackt haben. Weil das war das Jahr 2014, 15 die Zeit und da gab es fast hauptsächlich Mutter-Kind-Häuser und die Väter wurden oft vergessen und die Einrichtung hat dann bewusst Mutter-Vater-Kind-Haus ausgesprochen und sich auch da positioniert. Mittlerweile ja, wird es mehr, aber ich weiß, damals war es nicht so selbstverständlich.
Und auch da bemerken wir immer mehr die Trends, dass wir mehr Anfragen für Väter haben, aber auch mehr Anfragen für Familien. Ich habe ganz am Anfang zu meiner beruflichen Zeit eine Mutter betreut. Da war der Vater in der nationalsozialistischen Szene unterwegs und da gab es große Paarkonflikte in der Beziehung. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Vater auch mit im Haus wohnt, mit zur Mutter, die bei uns gelebt hat, weil die Mama das echt toll gemacht hat mit dem Kind. Da stellte sich immer für mich die Frage auch, warum geht das nicht? Und durch so ein paar Schlupflöcher im Gesetz oder auch in den Bewilligungen der Jugendämter kommt es immer mehr, glaube ich, dass Familien auch aufgenommen werden. Und das ist schon eine Bewegung, die ich sehr befürworte. Es gibt ja auch den Spruch, um ein Kind zu erziehen, benötigt es ein Dorf. Ich stelle mir schon manchmal die Frage, wie vielleicht Eltern oder gerade Mütter, die bei uns leben, mit vielleicht psychischen Erkrankungen, wenig finanziellen Mitteln, das alles alleine bewerkstelligen sollten oder können. Und da finde ich es schon gut, wenn auch die Väter mehr mit im Boot sind und unterstützen können. Deswegen ist es auch so, dass wenn Väter da sind, die eine Ressource sind oder die Eltern sind zusammen zum Beispiel, dass die auch tatsächlich sehr, sehr häufig zu Besuch kommen und eben unterstützen im Alltag, dass wir auch die erleben, weil die gehören eben mit dazu.
Also ich finde, es ist ein total tolles und wichtiges Angebot. Man wird immer ins kalte Wasser geschmissen als Eltern und angenommen, ich habe kein Netzwerk oder andere individuelle Probleme, finde ich das total toll, dass es die Chance gibt, mit euch an der Seite da eine Zeit lang vielleicht ja in die Spur zu kommen, wenn ich das mal so sagen darf, bevor man direkt in den nächsten Schritt geht und es irgendwie heißt, das Kind muss in Obhut genommen werden, weil du schaffst es nicht. Also ganz vielen Dank an dich als Hausleitung, an das Team. Ich finde, ihr macht eine tolle Arbeit. Ich finde das Angebot total toll. Wenn es nach mir ginge, könnten wir da noch mehr Häuser von haben. Vielleicht mal so als kleine Anregung an die Geschäftsführung.
Fachkräftemangel.
Ja. Ja, man darf ja noch träumen. Also ich wäre an der Stelle am Ende der Folge. Falls ihr noch was hinzufügen möchtet, wäre jetzt die Gelegenheit. Ansonsten, ja, vielen Dank, Lea, dass du da warst. Danke, Bettina, dass du wie immer diese Folge mitbegleitet hast. Und an Emma natürlich, die hier unten auf dem Boden jetzt liegt und wieder schläft. Fragen und Anregungen zur Folge oder generell zum Podcast gerne an podcast@backhaus.de. Genau so heißt es. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünschen euch eine schöne Woche oder was auch immer ihr jetzt macht. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.